Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Künstliche Intelligenz ist nicht die Zukunft, sie ist schon da. Wir nutzen sie zum Beispiel in der Ferien, um im Restaurant eine Menükarte übersetzen oder zum neue Medikament entwickeln. Gleichzeitig geistern Deepfakes auf Social Media um und bringen ganze Gesellschaften um den Verstand. Ist die künstliche Intelligenz unsere Rettung oder unsere Zerstörung?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
So grosse Ängste und Hoffnungen rund um eine neue Technologie hat es schon lange nicht mehr gegeben. Die Frage ist, bringt uns KI den Quantensprung in der Medizin oder zerstört sie unsere Arbeitsplätze? Wie können wir mit KI so umgehen, dass sie uns Menschen mehr nützt als schadet? Diese Frage klären wir heute mit einem Ethikprofessor, mit einem Mediziner, der zu künstlicher Intelligenz forscht, mit einem Gewerkschafter und mit Ninian Päfken. Sie ist Beraterin und Expertin für digitale Ethik, neue Technologien und Politik. Herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Frau Päfken, was ist der letzte Schrei? Was ist der neueste Durchbruch in der KI-Technologie?
Es gibt eigentlich tagtäglich kleinere und grössere Durchbrüche, die wir zwar vielleicht medial nicht so mitbekommen, aber was wir schon sehen, ist, dass die Entwicklung exponentiell schnell vorangeht, die Geschwindigkeit von der Technologie, die voranschreitet, die Anzahl von Daten, die verarbeitet werden, die ganz neue Möglichkeiten erlauben und vielleicht ganz konkret ein neues Tool, das vor kurzem ist vorgestellt wurde und jetzt verfügbar ist, ist von OpenAI, der Firma, die ChatGPT auch herausgegeben hat, nämlich heisst Sora und das ist ein Tool, das erlaubt, nur aufgrund von Text neue Videos zu erstellen, die so professionell sind, wo früher hat es extrem viele Ressourcen gebraucht, viel Expertise gebraucht, für so Videos zu erstellen. Und heute braucht es einfach ein paar Klicks. Und das zeigt, wie unglaublich gross das Potenzial ist von dieser Technologie.
Also man sieht, da passiert wirklich fast im Wochentakt etwas Neues, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Trotzdem haben viele Leute so ein bisschen unterschiedliche Bilder im Kopf, zum Teil auch ein bisschen diffus. Wenn wir schnell zusammen definieren, von was wir eigentlich heute reden. Also man kennt Machine Learning, datenbasierte Systeme oder auch algorithmische Systeme, von dem haben wir alles schon mal gehört oder gelesen. Ich kann es sich nicht genau vorstellen. Was ist denn schlussendlich künstliche Intelligenz in all diesen Begriffen?
Also künstliche Intelligenz oder KI ist ganz, wenn man es ganz einfach möchte erklären, ist eine Technologie, die der Maschine erlaubt, Aufgaben zu übernehmen, die früher eigentlich nur von Menschen gemacht wurden. Das heisst, die Maschine kann selber lernen, kann Muster erkennen, kann Entscheidungen treffen und komplexe Probleme lösen. Und Machine Learning, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, ist eine Unterkategorie von künstlicher Intelligenz. Dazu gehört auch Robotik. Und ich will zum genau ganz konkretes Beispiel nennen. Machine Learning, ein Beispiel für Machine Learning und künstliche Intelligenz ist zum Beispiel die automatische Bilderkennung. Das heisst, man lernt einer Maschine, was ist ein Hund oder was ist eine Katze? Und die Unterscheidung tut die Maschine trainieren mit Daten. Das heisst, man zeigt der Maschine ganz viele Bilder von Hunden und ganz viele Bilder von Katzen. Und so lernt sie eigentlich selber, okay, wie sieht eine Katze aus, wie sieht ein Hund aus? Und kann er selber die Einschätzung machen und die Erkennung. Allerdings muss man auch sagen, die Maschine ist immer nur so gut wie Daten, auf denen, die sie lernt. Das heisst, wenn man zum Beispiel jetzt immer nur bei Hunden von Chihuahuas Bilder zeigt und dann plötzlich kommt ein Schäferhund vorbei, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine das als Hund erkennt, relativ gering, weil natürlich nicht mit diesen Daten ist trainiert worden.
Jetzt ist ja KI lang gefühlt so ein bisschen mehr in der Forschung irgendwie bei den Experten gewesen und seit etwa 2 Jahren, würde ich sagen, kommt sie mehr und mehr in unseren Alltag hinein. Was gibt es jetzt zum Beispiel heute schon für Alltagsanwendungen, die man nicht mehr wegdenken könnte, die auf KI basieren?
Also KI gibt es ja eigentlich wirklich schon seit 1950, also schon eigentlich sehr lang. Es hat immer verschiedene Phasen gegeben von extremer Euphorie und wieder so ein bisschen Ernüchterung. Aber der Grund, wieso, dass man eigentlich jetzt seit kurzem so viel über das Thema reden, dass es wirklich auch in der Öffentlichkeit ist, angekommen ist, das Thema generativer KI, nämlich die Fähigkeit, dass die Maschine Bilder, Texte, Videos, Musik machen kann, die früher eigentlich nur Menschen gemacht haben. Wichtiger Punkt ist wirklich auch die öffentliche Debatte oder das öffentliche Narrativ, das geprägt wird durch KI, Stichwort Social Media. Und zwar tut mir KI eigentlich auch empfehlen, was sie Inhalte wo, oder News, die ich zum Beispiel, wo besonders für mich aufgrund von dem, was ich früher angeschaut habe oder aufgrund von dem, was mich interessiert, wo mich könnte interessieren. Das heisst, was ihr seht bei euch in den Social Media, ist vielleicht etwas anderes, als was ich sehe. Gleichzeitig personalisierte Werbung ist so ein Thema, wo mir vorgeschlagen wird.
Es kommt immer mehr in unseren Alltag rein. Man sieht es immer mehr Ort. Es sind aber doch irgendwie Anwendungen, die so ein nachvollziehbar sind, wo man kann sagen, gut, das macht irgendwie noch Sinn. Gibt es auch Anwendungsbereiche von KI, die vielleicht ein bisschen extremer sind, die vielleicht eher im Verborgenen passieren und der Öffentlichkeit gar noch nicht so bewusst sind?
Ja, es gibt verschiedene Anwendungen, die zum Teil schon getestet werden, die aber auch sehr kritisiert werden, weil es eben zum Beispiel so ethisch schwierige Implikationen hat. Ein Beispiel für das sind sogenannte Killer-Roboter, das heisst automatisierte Waffensysteme, wo eigentlich ein Roboter, eine Drohne selber kann ein Ziel definieren und entscheiden, tue ich zum Beispiel dort Angriffe oder nicht. Und das heisst eigentlich, der Entscheid zu Leben und Tod wird plötzlich an eine Maschine ausgelagert, die extrem wichtige Fragen aufwirft. Das ist mal ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch ihre Polizeiarbeit. Also es gibt Tools, die heute erlauben, Analysen zu geben, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel in einem bestimmten Bezirk eingebrochen wird oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Person einen Amoklauf könnte verüben aufgrund von ihrem Verhalten in der Polizeiarbeit. Weiter gibt es die Möglichkeit, dass eigentlich nur aufgrund von meinem Bild und von meinem Foto, wo man in das Tool füttern kann, wird plötzlich erkennbar, wer ich bin. Und das verletzt natürlich auch mein Recht auf Privatsphäre. Es hat gewisse Anfälligkeit und bringt Fragen natürlich, wie dir vorhin schon gesagt hast, was passiert, wenn zum Beispiel das falsch liegt, das System.
Regulierung von KI reden wir später auch noch darüber. Jetzt, wenn man vielleicht die menschliche Intelligenz, so wie wir sie bisher kennen, noch vergleichen mit der künstlichen Intelligenz, wo sind da die Unterschiede? Lässt sich die einfach festmachen?
Also künstliche Intelligenz beruht ja sehr fest auf Daten, auf Datenmengen, die analysiert werden. Und in gewissen Bereichen ist künstliche Intelligenz schon viel weiter als der Mensch. Also jetzt zum Beispiel im Bereich Schachspielen hat schon lange der Computer den Mensch überholt. Denn wenn es um grosse Rechenleistungen geht, haben wir Menschen keine Chance mehr. Gleichzeitig ist aber auch ganz klar, der grosse Unterschied ist natürlich, dass wir Menschen, wir haben Vergleichswerte, wir können aus unseren Erfahrungen vielleicht das noch mal in einen anderen Kontext setzen. Und natürlich Kreativität und die emotionale Intelligenz, die der Maschine fehlt. Und auch wichtig, man projiziert auch sehr oftmals natürlich jetzt auf die künstliche Intelligenz ein gewisses Bewusstsein, aber eine Maschine hat kein Bewusstsein und hat auch nicht den eigenen inneren Antrieb, eigentlich zu handeln, sondern es gibt immer eine bestimmte Aufgabe, die gelöst wird, die aufgrund von einer Statistik eigentlich berechnet wird und dort eine Antwort liefern. Aber eigentlich kein innerer Antrieb. Und das, würde ich sagen, ist der grosse Unterschied zum Menschen.
Das grosse Potenzial von der künstlichen Intelligenz, in kürzester Zeit eben grosse Datenmengen zu verarbeiten oder Informationen, Bilder miteinander zu vergleichen, führt uns zum nächsten Punkt von der heutigen Folge. Es geht um die grossen Hoffnungen durch KI in der Medizin.
Die KI ist tatsächlich eine Riesenchance in der Medizin. Medizin braucht Intelligenz. Das ist ein unglaublich komplexer Bereich. Es gibt sehr viel Wissen, es gibt aber auch viel latentes Wissen, wo man was ganz schwierig formalisierbar ist. KI hat die Hoffnung, dass man dieses Wissen auch systematisiert und damit auch Fehler zu vermeiden oder vielleicht auch Strukturen in dem, was wir sehen, zu erkennen, die nicht direkt augenfällig sind, um damit Hinweise zu geben. Die KI wird auf ganz, ganz lange Zeit eine Assistenztechnologie für Medizinerinnen und Mediziner bleiben und niemanden ersetzen.
Das ist der Professor Dr. Sven Hirsch an der ZHAW in Venjwi, leitet er Center for Computational Health. Der Forschungsbereich befasst sich stark mit maschinellem Lernen, also mit KI, die medizinische und biologische Probleme lösen
kann. KI ist überall dort von großem Mehrwert, wo wir mit Bildern arbeiten und mit Zeitserien arbeiten. Der erste Anwendungsfall ist, und das sind eigentlich die meisten Zulassungen der USA momentan, in der Radiologie, also beim Röntgen. Man erkennt Strukturen in Röntgenbildern oder in 3D-Bildern des Patienten. Und die sind sehr komplex, das sind unterschiedliche Dinge, die man da drin sieht. Und für einen Spezialisten ist das eine Aufgabe, für die er 10 Jahre lang trainiert werden muss. Und es gibt unterschiedliche, zu welchem Spezialisten man geht. Dort eine Standardisierung, Vereinfachung hinzukriegen, dass man zum Beispiel sagt, schau hierhin, schau dahin, schau dorthin, bringt einen riesen Mehrwert für den Patienten und für den Mediziner. Das ist interessant. Also dort sehen wir die ersten Anwendungen oder zum Beispiel in Histologie, wo man sich Gewebeschnitte anschaut und die funktionieren heute so, dass man im Labor nur kleine Bereiche anguckt, das ist standardisiert. Der Computer kann den gesamten Schnitt angucken und sehen, gibt es hier irgendwelche Zellen, die sich seltsam verhalten. Und vor allen Dingen könnte sie natürlich auf Daten trainiert worden sein, die deutlich weiter sind als die Ärztin oder der Arzt jemals gesehen hat. Unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Größen und viel größere Variabilitäten eben abdecken, als das, was man im klinischen Alltag ansonsten sieht. Das Wichtige ist deshalb aber, dass wir den Daten eine sehr große Bedeutung geben. Weil natürlich die Daten, mit den Daten trainiere ich meine Systeme, deshalb ist ein Augenmerk, dass die gut richtig sind und dass wir damit eben auch, weil wir damit eigentlich das Verhalten kontrollieren oder bestimmen.
Sie haben es gerade gehört, die Daten sind das Fundament, eigentlich der Baustein, das Material, wo eine KI daraus gebaut ist. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass die Daten nicht korrumpiert sind?
Ja, genau. Die KI zeichnet sich ja durch das aus, dass grosse Datenmengen verarbeitet werden, Muster erkannt werden und aufgrund von diesen Mustern Vorhersagen oder eben Entscheidungen getroffen werden können. Die Daten sind das Fundament von einer KI. Mhm. Also das heisst, eigentlich, was dort reinfließt, kommt eigentlich auch wieder raus. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, es gibt immer wie mehr Entscheiden in unserem Leben, die durch eine künstliche Intelligenz getroffen werden. Ein Beispiel ist im Versicherungsbereich oder zum Beispiel auch im HR-Bereich. Das heisst, dass man zum Beispiel mit einer Software tut ein erstes Screening machen, schauen, wer könnte zum Beispiel geeignet sein auf einen Job, wo man ausschreibt. Und das macht nicht mehr ein Mensch, sondern eine Maschine. Mhm. Und das Problem ist aber dort, dass wenn man sagt, okay, man nimmt die letzten 30 Jahre, was ist in den letzten 30 Jahren, was hat als erfolgreich gegolten? Das war in der Regel ein Mann, der ein gewisses Alter hat, meistens eine weisse Hautfarbe. Mhm. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Maschine dort diskriminierend ist. Das heisst, jemand mit einer anderen Hautfarbe oder mit einem anderen Geschlecht, mit einem anderen Hintergrund und vielleicht auch mit einem anderen Lebenslauf, mhm, gar nicht erst in die erste Auswahl kommt, wo die KI das eigentlich schon aussortiert. Mhm. Das heisst, die Bias oder die Verzerrungen, die es gibt, basieren immer wieder und muss man sich einfach wie auch bewusst sein. Und wir sind alle, und ich würde sagen, ich schließe mich dort ein, wir sind alle irgendwo, haben wir ein Bias drin, ohne dass wir es merken. Einfach aufgrund von unserer Sozialisierung, aufgrund von was wir gelernt haben. Und oftmals ist es so, dass diese Verzerrungen dann eben weitergegeben werden in die Maschine, mhm, und durch das sich eigentlich noch perpetuieren, das heisst nochmal verstärken. Mhm. Und ein erster Schritt, um das rauszunehmen, ist eigentlich mal das Bewusstsein zu haben und zweitens auch schauen, dass eben die Daten möglichst repräsentativ sind, mhm, und sich auch bewusst sein, was für Diskriminierungen können entstehen. Und als letzter Punkt ist immer extrem wichtig, die Maschine kann eine erste Entscheidung treffen, kann eine erste Einschätzung geben, aber letztendlich funktioniert es immer im Zusammenspiel mit dem Menschen. Das heisst, ein Mensch muss eigentlich nochmal die Prüfung vornehmen.
Es ist echt unumgänglich, dass ein Mensch nochmal mit der menschlichen Intelligenz, aber mit der gewissen emotionalen Intelligenz, die sie vorhin genannt, drüber schaut. Wir werden dann später nochmal ein bisschen über die Arbeitswelt reden. Kommen wir nochmal zurück zu der Medizin. Die Frage ist heute ja, ist KI unsere Rettung oder unsere Zerstörung? Der Professor Hirsch, er sieht sie als Ergänzung, die den Menschen nicht wird ersetzen.
Stellen Sie sich die Situation bei Ihrer Hausärztin oder bei Ihrem Hausarzt vor. Sie gehen dahin, Ihnen ist irgendwie unwohl, das ist eine sehr schwierige Situation. Jetzt sitzen Sie vor Ihrer Hausärztin und die sitzt die ganze Zeit nur vor irgendeinem Bildschirm und töckelt so vor sich hin und ist so irgendwas am Tun, Sie erzählen was und Sie haben damit kein schönes Gefühl, oder? Und jetzt geht sie plötzlich zu Ihnen, tastet Sie ab und guckt, wie es Ihnen geht. Und Sie merken richtig, oh, das ist das, was ich brauche. Sie brauchen den Human Touch, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Danach töckelt sie wieder Sachen ein und Sie werden denken, ach, das ist schon okay so, weil sie dokumentiert. Die Medizin braucht eine Standardisierung und Dokumentation. Und darüber brauchen wir nicht jammern. Aber den Teil, den kann eine KI übernehmen. Die kann das subskribieren, die kann Italienisch, die kann Spanisch, die kann Ukrainisch. Und der KI wird es nie langweilig.
Also der Human Touch oder die menschliche Berührung. Bei einem Arzt kann man verstehen, ist das wichtig. Es gibt aber ganz viele andere Jobs, keine Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, wo es vielleicht weniger wichtig ist. Und dann viele Leute auch also ein bisschen Angst und Bedenken, was das mit ihren Berufen macht, ob es in Zukunft noch wird geben. Haben Sie das selber in Ihrem Umfeld auch schon mitbekommen?
Absolut. Und die Bedenken sind auch sehr verständlich, weil plötzlich die KI übernimmt Aufgaben, die früher ein Mensch hat erfüllt und zum Teil sogar noch besser. Mhm. Und aus meiner Perspektive ist eine Chance dort drin, dass es Aufgaben übernehmen kann, die eben vielleicht nicht so spannend sind oder die einfach automatisiert werden können. Und man sich dann auf Aufgaben kann fokussieren kann, die vielleicht eben mehr das Menschliche, das Kreative, das Strategische, das in Kontext setzende braucht. Und gleichzeitig habe ich wirklich auch das Gefühl, es braucht das Zusammenspiel, das ihr vorhin habt, angetönt. Also eigentlich nicht Angst haben, vor, dass ich ersetzt werde, sondern wirklich versuchen, mit dem mitzugehen und zu verstehen, was bedeutet das genau. Mhm. Versuchen, die neuen Fähigkeiten zu lernen, wo eine Maschine oder eine KI kann sehr gute Ergebnisse liefern, aber es braucht immer irgendwo der Mensch dazwischen. Und darum würde ich eigentlich dafür plädieren, sich statt vor Angst zu leiten, wirklich zu überlegen, was sind die Chancen für mich und wie kann ich die Maschine nutzen, dass ich meine Fähigkeiten dort, wo ich gut bin, auf ein nächstes Level kann bringen kann. Aber gleichzeitig, es ist auch extrem wichtig, dass man die Debatte führt, was bedeutet das für viele Jobs, was bedeutet das für unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt?
Ein Teilnehmer von dieser Debatte sind die Gewerkschaften, die mit der Befürchtung, dass KI unsere Jobs wegnimmt, gar nicht mal so Mühe haben, wie Daniel Hügli von der Gewerkschaft Syndicom erklärt.
Wir haben eigentlich nicht von ganzen Berufen, die werden verschwinden. Es hat zwar eine Vergangenheit, dann sind die Berufe komplett verschwunden, aber die meisten Berufe werden sich wandeln. Es werden andere Aufgaben dazukommen, Aufgaben werden verschwinden. Und das ist eine Entwicklung, wo wir besonders schauen müssen, dass eben die Unternehmen die Arbeitnehmer mitnehmen, sie frühzeitig qualifizieren, dass sie für die neuen Aufgaben auch gewappnet sind und die Kompetenzen können entwickeln
können. Das ist genau das, was Sie auch gesagt haben. Und man kann einen Schritt zurück machen und sagen, wo der Computer gekommen ist, hat man auch von der Schreibmaschine umstellen. Also, dass neue Technologien kommen und man da muss am Ball bleiben, das ist eigentlich an sich gar nichts Neues. Kann man das so sagen?
Absolut. Das hat man ja immer wieder in der Vergangenheit gesehen, dass gewisse Ängste, wenn etwas Neues kommt, sind da sehr berechtigt, auch Ängste herum. Aber es kann immer eine Chance sein, wenn man sich dieser Chance möchte annehmen.
Der Daniel Hügli macht aber besonders noch auf andere Probleme aufmerksam, wo den Gewerkschaften mehr Sorgen machen. Es geht da um effizienzsteigernde Systeme.
Für uns als Gewerkschaft vor Ort in den Betrieben ist entscheidend, es werden Systeme eingesetzt, wo Algorithmen von Algorithmen getrieben sind, wo Algorithmen auch Entscheidungen treffen, die sich nachher auf die Arbeitnehmenden auswirken. Wo es eben darum geht, dass Mitarbeitenden-Daten, also Daten der Arbeitnehmenden, in einem Betrieb verwendet werden, eben zum Beispiel die Produktivität steigern oder die Qualität steigern oder sonst auch noch weitere Faktoren zu beeinflussen im ganzen HR-Prozess eigentlich von diesen Betrieben. Wo es zu Diskriminierung kommen kann, wo es vielleicht zu Entlassung auch kommen kann aufgrund von Entscheiden von algorithmischen Systemen.
Also für einen besseren Schutz der Arbeitnehmenden vor dem Einsatz von so effizienzsteigernden Tools oder eben Kontrollmechanismen am Arbeitsplatz vor der Zündung kommen einerseits auch eben, wie Sie sagen, einen besseren Einbezug der Arbeitnehmenden in den Prozess und auch, dass sich Politik mehr damit auseinandersetzt und betreffende Arbeitsgesetze dort anpasst oder anwendet. Und alle, die den Durchblick bis jetzt als Podcast gehört haben, ihr könnt uns neu auch schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch oder auf YouTube. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns immer über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Also wir sehen, damit uns die KI nicht um die Ohren fliegt, braucht es dringend Regulierungen. Frau Päfgen, welche Regulierungen drängen da am meisten im Moment?
Also grundsätzlich, die Behörden und die verschiedenen Staaten stellen sich auf den Standpunkt, dass geltendes Recht auch bei KI zur Anwendung kommt. Das heißt zum Beispiel Recht auf Datenschutz, Schutz vor Privatsphäre, gelten auch, wenn es um KI geht. Aber was klar ist, oder KI ist wirklich grenzübergreifend. Das heisst, es bringt nicht, dass jedes Land eigentlich das für sich definiert, sondern man muss wie zusammenarbeiten, nämlich dort, wo die Lücken entstehen. Wo die grossen Risiken, wir haben vorhin darüber geredet, einerseits von Diskriminierung, andererseits, wo es so wichtige Bereiche von unserem Leben tangiert und gleichzeitig auch die Macht und das Wissen rund um KI in den Händen von so wenige Akteure, vor allem von Unternehmen, ist, birgt das ein extrem grosses Risiko. Und für das braucht es Regulierung, es braucht Rechtssicherheit, auch für die Unternehmen.
Einer, der vehement für die Regulierung einsteht, ist der Ethikprofessor von der Universität Luzern, der Peter Kirchschläger. Er beratet eben auf der Ebene international, also bei der UNO, die verschiedenen Staaten im Umgang mit der KI.
Es ist ja so, dass erfreulicherweise die UNO-Spitze zwei konkrete Handlungsvorschläge aus meiner Forschung aufgegriffen hat und jetzt will umsetzen. Zum einen ist das der Vorschlag, dass man den gesamten Prozess von sogenannten künstlicher Intelligenz menschenrechtsbasiert gestalten soll. Überall darauf achten, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Der andere Vorschlag ist, dass man, damit das auch durchgesetzt wird, eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme, AIDA, wird schaffen bei der UNO, International Database Systems Agency, die dafür wird sorgen, dass im Bereich von sogenannter künstlicher Intelligenz Menschenrechte eingehalten werden. Im Modell folgend von der Internationalen Atomenergiebehörde. Weil im Bereich von der Nukleartechnologie, also durch zusammengefasst, haben wir zuerst geforscht, dann haben wir die Atombombe entwickelt und gebaut, dann haben wir die Atombombe mehrmals verwendet und dann haben wir gemerkt, wenn wir jetzt so weitermachen, dann gibt es den Planeten und die Menschheit bald nicht mehr. Und haben dann die Internationale Atomenergiebehörde geschaffen bei der UNO und sind mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten und Durchsetzungsmechanismen ausgestattet, die dazu geführt hat, dass wir Schlimmeres können verhindern. Die ist nicht perfekt, die hat auch ihre geopolitischen Implikationen, das heisst, mit ihr wird auch Geopolitik, also Weltpolitik bestritten, aber wir müssen auch eingestehen, sie hat es geschafft, Schlimmeres zu verhindern.
Frau Päfgen, was halten Sie von diesen Vorschlägen? Also, dass die Menschenrechte eigentlich Basis sind für die Regulierungen für die KI und es dann eine globale Instanz gibt, eine Kontrollbehörde, die das dann auch durchsetzt?
Also in einer perfekten Welt wäre das absolut die Lösung. In einer perfekten Welt würde es so aussehen, dass sich die Staaten könnten einigen auf gemeinsame Regeln und auf gemeinsame Gesetze, wenn es um die Regulierung geht von KI. Es ist aber so, dass wir in einer Welt leben, wo zunehmend Politik fragmentiert ist, wo zunehmend polarisiert ist. Und was wir sehen, ist eigentlich ein Flickenteppich an verschiedenen Regulierungsvorschlägen. Es gibt auch verschiedene Akteure, sowohl sei es Staaten, Unternehmen, UNO, supranationale Organisationen. Alle kommen mit Vorschlägen, alle kommen mit Ideen und Richtlinien. Und die Frage ist jetzt, oder, wie schaffen wir es wirklich, dort bindende und vor allem auch durchsetzungsfähige Gesetze machen. Die EU ist eigentlich der erste Akteur jetzt weltweit, der den AI-Act verabschiedet hat, das erste Gesetz, um eben das Thema oder die künstliche Intelligenz zu regulieren.
Was finden denn Sie? Sind das schlussendlich die Staaten, die das entscheiden müssen? Sind es die einzelnen Unternehmen, die sich selber regulieren müssen? Ist es die UNO, die den Unternehmen in der Schweiz vorschreibt, was sie dürfen machen mit AI und was nicht? Wie sehen Sie das?
Ja, bis jetzt war es eigentlich so gewesen, dass natürlich die grösste Innovation im Bereich KI ist, vor allem aus den USA oder China gekommen. Man hat auch sehr oft die Unternehmen auch selber dafür lobbyiert, dass sie gesagt haben, wir regulieren uns selber, wir geben uns selber Regeln. Und man hat auch immer natürlich den Konflikt zwischen, man möchte möglichst viel Innovation natürlich und gleichzeitig möchte man auch nicht die Innovation bremsen mit zu viel Regulierung. Und man weiss auch nicht so genau, in welche Richtung es geht und ist darum dort eher noch zurückhaltend gewesen. Jetzt aber natürlich durch die ganze Entwicklung rund um ChatGPT, wo das Thema generative KI viel stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, hat man gemerkt, man muss handeln. Es bringt eben nicht, dass die Unternehmen einfach sich selber regulieren. Und es ist eigentlich die Aufgabe der Staaten, dort Lösungen zu finden. Das Problem oder die Herausforderung, die wir wie dort sehen, ist einerseits, dass viel Wissen gar nicht bei den Staaten ist. Die Technologien vor allem bei sehr einzelnen Tech-Unternehmen entwickelt werden und das Wissen dort ist. Gleichzeitig Geschwindigkeit, das heisst, die Technologien entwickeln sich so schnell, dass eigentlich die Gesetze, die heute verabschiedet werden, übermorgen eigentlich schon wieder veraltet sind. Und die grosse Frage, was möchte man eigentlich regulieren? Nicht einfach, dass man eben sagt, es gibt wie ein Gesetz, das für alles gilt, sondern wie schaffen wir es, die grössten Risiken eigentlich zu verhindern.
Laut Peter Kirchschläger sind es die grossen Tech-Konzerne, die bei Regulierungen sogar blockieren, weil in dieser Logik die Regulierungen auch das Geschäftsmodell beeinträchtigen würden.
Und das hat schon sehr stark damit zu tun, dass die 5-6 grossen multinationalen Technologiekonzerne nichts unversucht lassen, um Regulierung zu verhindern. Allein im Raum der Europäischen Union geben sie über 20 Millionen Euro pro Jahr aus, damit nicht reguliert wird. Und wenn ich natürlich Anbieter bin von Online-Dienstleistungen, habe ich auch noch gute Argumente für Regierungen, für Länder, für Staaten, die gerne würden regulieren. Weil ich kann immer sagen, ja, lieber Regierungschef, liebe Regierungschefin, wenn du uns regulieren willst, zum Beispiel jetzt uns als Suchmaschine, dann nicht, dass man dich gar nicht mehr findet auf unserer Suchmaschine, aber halt auf der Seite 15 oder 20, wo eh niemand hergeht. Also viel Glück bei den nächsten Wahlen.
Also echt zugespitzt formuliert, wir müssen gar keine Angst haben vor der künstlichen Intelligenz, wir müssen vor den Firmen Angst haben, die künstliche Intelligenz auf den Markt herausrühren.
Ja, künstliche Intelligenz ist ja schlussendlich einfach auch ein Werkzeug und die grossen Bedenken, die ich auch teile, ist, was passiert, wenn das Werkzeug in falsche Hände kommt.
Das ist wie bei allen neuen Technologien. Wir haben vor Parallelen sogar zu der Atombombe. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal von global ein bisschen zu lokal in die Schweiz kommen. So als Hochtechnologiestandort mit viel Forschung und Entwicklung. Was kann die Schweiz beitragen, sowohl bei uns im Land als auch international, dass die künstliche Intelligenz schlussendlich eben nutzbringend eingesetzt wird, eben einem guten Zweck?
Ja, ich glaube, die Schweiz wäre eigentlich prädestiniert für die Fragen rund um, ja, was ist vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, was ist eine ethische Nutzung von diesen neuen Technologien, um diese Debatte wirklich vorwärts zu bringen. Einerseits ist die Schweiz führender Forschungs- und Innovationsstandard. Es ist auch eigentlich als Vorbild, als Demokratie und hat einen hervorragenden Ruf immer noch als neutrale Vermittlerin und eigentlich auch, es ist auch ein Epizentrum für Talent. Also wir haben unglaublich viele gescheite Menschen, die hier arbeiten, die hier wirken. Und viele von diesen Innovationen sind auch hier entwickelt worden, obwohl man sich dem vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber ist auch hier entstanden. Das heisst, man hat das Wissen, man hat Talent Und auch eigentlich das Vertrauen. Also die Schweiz genießt immer noch extrem ein grosses Vertrauen weltweit. Und darum wäre eigentlich aus meiner Perspektive die Schweiz auch wirklich prädestiniert, um zu sagen, okay, wir nehmen das Thema hoch auf die Agenda und wir tun zum Beispiel im internationalen Agenda, wo wir die UNO haben, wo wir die verschiedenen NGOs haben, die zum Thema arbeiten, wo wir diese Fragen wirklich vorantreiben.
Die Schweiz könnte eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Chancen und Risiken von der künstlichen Intelligenz sind gross auf beiden Seiten. Am wichtigsten sicher im Moment das Aufbauen und Umsetzen von Regulierungen weltweit, aber auch in der Schweiz. Da braucht es Massnahmen und auch eine bessere Abstimmung zwischen den einzelnen Behörden. Und, wenn es gehört, die Schweiz könnte da einen grossen Beitrag leisten, wenn sie dann würde wählen. Als Abschlussfrage, Asri, Frau Päfgen, wie würden Sie unsere Leitfrage von heute beantworten? Ist die KI Zerstörerin oder unsere Retterin?
Weder noch. Also die KI hat ein riesiges Potenzial, unsere drängendsten Herausforderungen der Zeit zu lösen. Wir müssen KI nutzen und es hat viele Chancen auf Potenzial, es hat viel Potenzial auf Innovation. Gleichzeitig aber auch, sie natürlich mit dem auch Herausforderungen verbunden. Die grossen Risiken, wir haben vorhin darüber geredet. Schlussendlich ist es ein Werkzeug in den Händen von Menschen und es ist auch die Verantwortung von uns Menschen, zu schauen, wie können wir KI so nutzen und einsetzen, dass eben wirklich am Wohl von nicht nur einzelnen Personen oder Organisationen, Unternehmen dient, sondern wirklich im Gesamtwohl. Und das ist die grosse Herausforderung, die wir eigentlich schon vorgestern hätten sollen lösen.
Dann hoffen wir, dass das gelingt und wir die KI in den Griff bekommen. Frau Päfgen, vielen Dank, sind Sie da gewesen für Ihre Expertise.
Ja, vielen Dank, dass ich hier da sein.
Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Abo in eurer Audio-App, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst in Zukunft, zum Beispiel das nächste Mal. Da geht es nämlich um Milch, also vor allem um Milchalternativen, um die verschiedenen, die es heute schon gibt. Was taugt eigentlich Soja-, Hafer- oder Lupinenmilch? Wie gesund sind die verschiedenen Milchalternativen? Welche Vor- und Nachteile bringen sie das dann in der nächsten Durchblick-Folge? Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.